Kurz zu Psalm 5. Psalm 5. Der König des Königs Davids ist die Lösung für seine Bedrängnis. Wir haben ja vielleicht, bevor wir uns diesen Psalm lesen, denken wir zurück. Der Psalter beginnt mit Psalm 3. Im Psalm 3 ist der Tiefpunkt, das Königreich ist angefochten durch den rebellischen Sohn des Königs Absalom. Herr, wie zahlreich sind meine Bedränger geworden. Und jetzt haben wir in den Psalmen 3 bis 7 haben wir Gebete, die den Glauben des Königs Davids ausdrücken, den Glauben an Yahweh, der ihn befreien kann und beschützen kann und auch segnen kann. Es sind alles Gebete aus einer gewissen Tiefe heraus. Die sind bewusst so zusammengestellt. Die kommen gerade an diesen Ort. Wann sie gedichtet wurden, ist gar nicht wichtig. Es geht ja um das Thema. Und das Thema ist, der König ist in Bedrängnis. Und in Psalm 5, den mittleren von dieser Reihe, wird jetzt gezeigt, dass der König des Königs die Lösung ist. Nimm zu Ohren, Jahwe, meine Worte, merke auf mein Murmeln, merke auf die Stimme meines Rufens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Hier haben wir also A, die Strophe A, die Bitte an Davids Königs um Aufmerksamkeit. Das hören wir oft so. David betet oft so. Gott, könntest du dir ein bisschen Zeit nehmen, mir zuzuhören? Er ist sich bewusst, er ist es nicht würdig, dass der heilige Gott ihm sich Zeit nimmt und sein Ohr ihm neigt. Aber er bittet darum, merke auf die Stimme meines Rufens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Er weiß, er spricht zu einem König. Und zu einem König sagt man nicht einfach, du horch mal. Oh nein, bitteschön, das ist der König. Da bittet man, da ersucht man um eine Audienz. Zweite Strophe, Jahwe, früh morgens hörst du meine Stimme, früh morgens richte ich dir zu. Das heißt, das ist ein Ausdruck aus der Opfersprache. Früh morgens richte ich dir ein Opfer zu, das heißt ein Gebet, ein Opfergebet. Früh morgens richte ich dir zu und halte ich Ausschau, denn du bist nicht ein Gott, der an Ehrfurchtslosigkeit gefallen hat, also auch nicht an Absaloms bösen Taten. Böses darf bei dir nicht weilen. Vermessene dürfen nicht bestehen vor deinen Augen. Du hassest alle Übeltäter. Du lässt umkommen die Lügenredner. Den Mann des Blutes und des Truges verabscheut Jahwe. Hier denken wir an Absalom. Und ja, er sagt, David betet, sagt dem König, seinem König, dem Könige Davids, beschreibt er, dass er, dieser König, doch die Sünde nicht duldet und den unbußfertigen Sünder verabscheut. Im Lichte von der Rebellion Absaloms bekommt dieser Psalm eine neue Bedeutung, oder, für uns. Wir müssen uns hineinversetzen, es passt sehr gut in diese Situation hinein. Der Sünder ist hier Absalom, der Übeltäter, der Lügenredner und so weiter, der Mann des Blutes und des Truges. Jedenfalls thematisch passt das gut hierhin. Also das war die zweite Strophe, Beschreibung der Heiligkeit Jahwes, der die Sünde nicht duldet und unbußfertige Sünder verabscheut. Dritte Strophe, das ist hier die zentrale, die Zentrumsstrophe, Vers 8. Und ich, durch die Größe deiner Güte, darf hineingehen in dein Haus. Ich werfe mich nieder zu deinem heiligen Tempel in der Furcht vor dir. Also er ist erstaunt und dankt dem Herrn für die Erlaubnis, dass er in Gottes Haus gehen darf und im Gottes heiligen Tempel anbeten darf. Nun, es scheint mir, dass er wohl hier im übertragenen Sinne spricht, denn der David durfte gar nicht in den Tempel hinein. Der war ja kein Levit, der war ja kein Priester. Also Buchstäblich durfte er nicht in den Tempel hineingehen, aber hier wohl denkt er schon fast wie wir neutestamentlich. Ich darf in die Gegenwart Gottes treten. Das ist das Besondere an den David-Psalmen, dass wir hier einen Gläubigen vor uns haben, der in mancherlei Hinsicht so reif denkt, wie schon neutestamentliche Gläubige denken. Der ist seiner Zeit voraus. Er ist ja auch gesalbt mit dem Heiligen Geist. Ich werfe mich nieder zu deinem heiligen Tempel in der Furcht vor dir. Merken wir die Art und Weise, wie dieser Mann Gott naht? Das ist nicht einfach so ein schnelles Gebet und zu einem Kumpel Jesus Christus. Das ist überhaupt nichts. Der weiß, hier ist, mit wem er spricht, und er wirft sich nieder, wie man sich vor einem König niederwirft. Und er sagt es noch, in der Furcht vor dir. Vierte Strophe. Ja, bitte.
Ja. Im ersten Buch lesen wir immer wieder, auch, dass David zum Beispiel sagt, Gott wach auf oder so fast provozieren.
Ja, aber im, das stimmt, ja.
Ja, wann darf ein Mensch so sprechen? Hier sehen wir, er kommt ganz ehrfurchtslos.
Aber wenn er zu Gott sagt, wach auf, dann muss das nicht ehrfurchtslos sein. Dann kann das sehr, sehr ehrfurchtsvoll sein, aber es ist nur der Eindruck, den er hat, Gott wäre so weit weg, oder wie wenn er schlafen gegangen ist und keine Zeit hätte für ihn und so weiter. Und jetzt bitte wach doch auf und hör mir zu. Das zeigt, dass er einen sehr engen Umgang pflegt mit dem Herrn und sich das sehr bildhaft vorstellt. Ich meine, wir dürfen das auch manchmal. Wir dürfen auch so tun wie der Hiskia, der ihm den Brief bringt, den Herrn, der geht in den lässt den Brief im Tempel oder im Tempelvorhof, breitet er den Brief des Sanherib aus vor dem Herrn und als ob der Gott nicht lesen könnte. Oder als ob er sagt, bitteschön, hier ist der Brief. Könntest du das bitte lesen? Also so sagt es nicht, aber er breitet den Brief aus vor den Herrn und sagt, das hat der Sanherib mir geschrieben. Lies dir das mal durch. Das heißt, er ist sehr, wir beten oft so, wir sagen, ach Herr, du siehst, da hat mir jemand einen bösen Brief geschrieben und du weißt ja alles, was er geschrieben hat. Aber es ist besser, wenn wir den Brief dem Herrn bringen und vorlesen oder mit dem Brief über den Herrn reden. So, als ob der Herr das gar nicht wüsste. Natürlich weiß es der Herr, aber es zeigt, dass der Umgang mit dem Herrn so sein darf, wie mit einem König, dem man in Demut naht, aber dem man doch auch zeigen darf, schau, hier sind meine Probleme und ich erzähle sie dir jetzt mal. Darf ich dir mal erzählen? Darf ich mir Zeit nehmen, Herr, in deiner Gegenwart, um dir mal erzählen, was mich so beschäftigt? Und dann fangt man an zu erzählen vor dem Herrn. Aber das heißt nicht, dass das ohne Ehrfurcht war. Und auch wenn er sagt, wach auf, Herr, dann heißt es nicht, dass das ohne Ehrfurcht ist. David hatte immer Ehrfurcht vor Gott. Das zeigt sein ganzes Leben. Ja, wach auf, Herr, genau. Danke. Die Jünger wecken auch den Herrn Jesus auf, als er schläft. Und das ist auch nicht ohne Ehrfurcht getan. Gut, vierte Strophe. Vers 9, Jahwe, leite mich in deiner Gerechtigkeit meiner Nachsteller wegen. Ebne vor mir deinen Weg, denn in ihrem Munde ist nichts Zuverlässiges, in ihr Inneres ist Verderben, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihrer Zunge sind sie glatt, sprich sie schuldig Gott, lass sie fallen durch ihre Anschläge, ob der Menge ihrer Übertretungen, stoße sie weg, denn sie trotzen dir. Hier ist jetzt die Bitte um Ebnung seines Weges. Er beschreibt auch die Sünde der Nachsteller des Königs. Und er weiß, wenn sie dem König nachstellen, dann stellen sie Gott nach. Also der Absalom, der sich über den König erhebt, der erhebt sich über Gott. Denn David wurde an diese Stelle gesetzt. Er bittet hier um das Gericht. Das hat nichts zu tun mit persönlicher Rachsucht, überhaupt nicht. Das hat zu tun mit der Ehre Gottes. Gott möge sein Gericht walten lassen. Wegen seiner Ehre.
Wie können wir das vereinbaren, diese Bitte um Rache mit dem Weinen Davids, nachdem Absalom getötet wurde?
Das war natürlich ein Fehler Davids, dass er geweint hat über den Absalom. David hat viele Fehler gemacht und die Bibel verschont ihn nicht. Die Bibel zeigt auch seine Fehler auf. Da ist dieser David, der den rebellischen Sohn völlig falsch behandelt. Dieser rebellische Sohn hat den Tod verdient. Und David sagt, schont ihn, schont meinen Absalom, den lieben Absalom. Ja, den lieben Absalom. Also so, es war von mir der Liebe. Aber so kommt es raus. Das ist mein Sohn. Und tut ihm ja nichts. Ja? Er klagt dann. Aber er hat diesen Absalom sowieso schon verwöhnt, früher auch. Das hier, was wir hier lesen, ist ja ein Psalm, wir wissen nicht aus welcher Zeit, aber er passt in die Zeit Absaloms und er passt dazu, wie Gott auch denkt, nämlich, dass das Gericht kommen soll. Also ob dieser Psalm jetzt, Psalm 5, jetzt direkt aus der damaligen Zeit gebetet ist, das weiß niemand. Ich glaube, wir haben hier keine Überschrift. Oder haben wir eine Überschrift, wann das war? Nein, es ist hier nichts weiter beschrieben. Also aber die Tatsache, dass der David damals dem Absalom verschonen wollte, war also nicht, das war nicht richtig. Aber das hier ist richtig, dass Gott ihn richten möge, die Leute, die sich gegen ihn erheben. Im Sinne hier, er hätte hier sein eigenes Gebet von Psalm 5 anwenden sollen für Absalom. Und, na gut. Manchmal gibt es Gericht und wenn es Gericht gibt, dann ist das ein Handeln Gottes, was aber nicht heißt, dass es uns nicht schmerzen darf. Also es kann ja sein, dass Gott aus irgendeinem Grund einen Menschen wegnimmt und er stirbt und die Angehörigen weinen dann darum um ihn. Das Weinen um den Toten ist nie verkehrt. In der Bibel das Weinen um den Toten ist etwas Natürliches. In der Bibel auch über Stephanus und andere hat man geweint, obwohl man gewusst hat, sie kommen zum Herrn, sie gehen zum Herrn. Ich glaube nicht, dass Gott uns verbietet zu trauern. Gut, dem Hesekiel hat er verboten zu trauern. Nein, nicht dem Hesekiel. Wer dürfte nicht trauern um seinen Sohn? Hosea. Oh, danke. Hosea sollte keine Trauerkleider anziehen. Auch die Priester in einem Fall sollten auch nicht trauern. Das gibt es schon, aber üblicherweise darf man trauern, wenn jemand stirbt. Also ich könnte nicht so weit gehen zu sagen, ein Gläubiger dürfte nicht, wenn Gott wirklich ein Gericht geschickt hat und jetzt ist ein anderer gestorben, dürfte dann nicht trauern deshalb. Das ist ja doch ein Grund zum Trauern über das Ganze, über alles, was geschehen ist. Die letzte Strophe ist Vers 12. Die fünfte Strophe. Und freuen werden sich alle, die in dir Zuflucht nehmen. Ewiglich jubeln sie und du beschirmst sie. Und es verlocken in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Jahwe, segnest den Gerechten. Und ich glaube, hier habe ich wohl was, eine Zeile vergessen. Wie mit einem großen Schilde umgibst du ihn mit Gunst. Das ist hier nicht drauf. Du, Jahwe, segnest den Gerechten. Also hier die Freude derer, die im Herrn Zuflucht suchen. Sie dürfen sich freuen und sie werden ewig jubeln, weil sie werden am Ziel mit Jahwe ewig leben. Das ist Psalm 5 gewesen. Wenn man jetzt so die anderen Psalme anschaut, ich möchte sie nicht jetzt alle durchgehen, aber der Psalm 3, ganz kurz. Wir hatten ihn ja schon angeschaut, Psalm 3, dieser Psalm von David, als er vor Absalom floh. Also ein Beispiel von der Rebellion der Völker gegen Jahwe und seinen Gesalbten wird hier dargestellt. Wir hatten das schon, davon schon gesprochen. Was hier auffällt, ist zuerst die Klage, Jahwe, wie zahlreich sind meine Bedränger geworden. Viele sagen von ihm, es ist keine Rettung. Aber du, Jahwe, bist ein Schild um mich her. Sein Vertrauen. Er vertraut noch. Ja? Und er kann sogar noch schlafen. Er kann gut schlafen. Vers 6, das Zentrum des Psalms ist hier Vers 6. Ich legte mich nieder und ich schlief. Ich bin erwacht, denn Jahwe stützt mich. Also auch in der Not kann er schlafen, darf er schlafen, weil er auf Gott vertraut. Und er fürchtet sich nicht vor Zehntausenden des Volkes, die sich gegen ihn lagern. Und dann steh auf. Hier haben wir wieder dieses steh auf. Aber in Ehrfurcht gesprochen. Rette mich, mein Gott. Vers 8. Denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe. Die Zähne der Ehrfurchtslosen zerbrichst du. Jahwe ist die Rettung. Dein Segen sei über dein Volk. Also Gott, du gibst ihnen alle Ohrfeigen. Schlägst ihnen auf die Backe. Ich denke, wir brauchen da nicht länger verweilen bei diesem Psalm. Aber er drückt dieses Vertrauen aus. Ebenso der Psalm 4, ganz kurz. Psalm 4. Wieder Bitte in Bedrängnis. Und wieder ein Aufruf zum Vertrauen und ein Gebet der Zuversicht. Also ebenfalls ganz ähnlich. Ganz ähnlich, passen inhaltlich zusammen. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit. In Bedrängnis hast du mir stets Raum gemacht. Also er erinnert Gott an das, was er früher getan hat. Gott, du hast mir in Bedrängnis immer wieder, wenn es eng wurde, hast du die Mauern auf die Seite geschoben und ich hatte wieder Platz. Sei mir gnädig und hör mein Gebet. Oder erhöre mein Gebet. Ihr Herrensöhne, bis wann soll meine Ehre zu Schande sein? Bis wann werdet ihr Nichtiges lieben, Lüge suchen? Erkennt doch, dass Jahwe einen Frommen für sich ausgesondert hat. Im Zusammenhang des Kontextes, Absalom. Erkennt doch, dass Jahwe einen Frommen, einen Gerechten, das bin ich, David, ausgesondert hat zum König. Erkennt doch. Er vertraut darauf, dass es zu seiner Zeit der Herr ihn wieder an den Platz zurückbringen wird, so wie er damals gesagt hat zu Joab und zu den Söhnen der Zeruja, hat er gesagt, zu seiner Zeit wird der Herr mich wieder, wenn der Herr will, wird er mich wieder die Bundeslade sehen lassen, mich wieder zurückholen. Also die Bitte an Jahwe und ein Wort der Zurechtweisung an die Herrensöhne, an die Rebellen, wahrscheinlich hier gemeint, die Herrensöhne sind edle Leute, also hoch angesehene. Dann in der Mitte, Vers 4c oder 4b, Jahwe hört, wenn ich zu ihm rufe. Bebt und sündigt nicht. Redet mit euren Herzen auf eurem Lager und werdet stille. Hier ist das Zentrum des Verses, des Psalmes. Redet mit eurem Herzen auf eurem Lager und werdet stille. Also das ist jetzt ein Aufruf eigentlich an sich selbst und auch an andere, zu vertrauen. Komm, legt euch aufs Bett. Und werdet ruhig. Das hat keinen Sinn, so aufgeregt zu bleiben und aufgewühlt zu bleiben. Nein, aber ich darf doch erbeben und mich ärgern über die Ungerechtigkeit. Herr, das ist ungerecht, was die tun. Aber bitte nicht sündigen, sagt er, und werdet wieder ruhig. Wenn die Sonne untergeht, dann sollt ihr auch ruhig werden. Die Sonne geht ja auch schlafen und ihr geht jetzt auch schlafen. Und lasst den Zorn, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Das heißt, lasst den Zorn nicht noch länger, lasst den Zorn nicht noch länger glühen. Werdet stille, das ist ein Befehl. Man kann seiner Seele auch sagen, so, jetzt werden wir stille, jetzt hören wir auf, uns zu ärgern über die Ungerechtigkeit. Opfert Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf Jahwe, er hört ja. Übrigens hier ein Chiasmus. Habt ihr diese fünf Zeilen hier in der Mitte? Jahwe hört, letzte, vertraut auf Jahwe. Warum? Ja, weil er hört, vertraut auf ihn. Ja? Zweite Zeile, bebt und sündigt nicht, ein Befehl in Bezug auf die Sünde. Und 6a, also dritte Zeile, vierte Zeile, opfert Opfer der Gerechtigkeit. Und in der Mitte, redet mit euren Herzen auf eurem Lager und werdet stille. Ein sehr schöner Psalm, der Vierer. Vers 7 bis 9, ja.
Ich habe eine Frage jetzt gerade. Vers 5 steht ja, zu Beginn, Jahwe hört.
Ja.
Und dann zu
Ja, wir dürfen also nicht die Fantasie zu groß, wir dürfen die Fantasie nicht spielen lassen. Wir müssen also schon immer am Text bleiben. Wir dürfen nicht etwas in den Text hineinlesen, nur weil wir da einen Parallelismus sehen, der aber ursprünglich gar nicht gewollt war. Man muss schon aufpassen. Aber hier passt es, oder? Das ist sehr. Jahwe hört, wenn ich zu ihm rufe. Eine Aussage, letzte Aussage, und vertraut auf Jahwe. Eigentlich verändern wir da gar nichts. Wir erinnern uns nur dran, auf den letzten Zeile, dass er vorher gesagt hat, Jahwe hört. Und jetzt erinnern wir uns dran, aha, klar, da muss eine Verbindung sein. Wenn Jahwe hört, dann darf ich doch vertrauen auf Jahwe. Also wir stellen jetzt nicht einen neuen Vers zusammen. Das dürfen wir nicht. Wir sollen nur sehen, sind parallele Gedanken, gehören die irgendwie zusammen, aber nicht fantasieren. Wir müssen den Text so stehen lassen, wie er ist. Und auch in der Reihenfolge alles, was hier geschrieben ist. Also da ist immer die Gefahr, da ist schon gut, wenn wir uns hier mahnen zu Nüchternheit. Vers 7 bis 9 ist dann das Zitat der Feinde und dann ein zuversichtliches Gebet. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Erhebe über uns das Licht deines Angesichts, Jahwe. Du hast Freude in mein Herz gegeben. Mehr als in der Zeit, wenn sie Zorn und Most in Fülle haben. Also mehr als zur Erntezeit. Zur Erntezeit waren die Israeliten immer fröhlich. Ja, am Laubhüttenfest, da ist viel Freude. Aber du hast Freude in mein Herz gegeben, viel größere Freude als beim Laubhüttenfest. Oder bei sonstiger Erntedank. Vers 9. In Frieden will ich beides, mich niederlegen und schlafen, denn du, Jahwe, du allein schaffst mir sicheres Wohnen. Hier wird die Sicherheit bei Jahwe. Bei Jahwe kann ich ruhig werden. Da kann ich meine Seele wieder still werden lassen. Ich muss nicht den Zorn hegen in der Brust. Nicht. Der Paulus hat diesen Vers aufgegriffen. Vers 5 ist es, oder? Bebet und sündiget nicht. Lasst die Sonne nicht untergehen. Oder die Sonne soll nicht untergehen über eurem Zorn. Geht ins Bett, betet, legt es alles dem Herrn nieder. Vor dem Herrn nieder. Ihr seht hier auch noch ein paar Parallelgedanken, der erste mit Anfang und Ende. Du schaffst mir sicheres Wohnen am Ende und am Anfang hat er gesagt, du hast mir früher immer Raum gemacht. Du hast für mich gesorgt und hier sorgst du für meine Sicherheit. Soweit. Psalm 4. Psalm 5 hatten wir, Psalm 6. Psalm 6 ist auch ähnlich, ganz ähnlich wie die anderen. Jahwe, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deiner Grimmblut. Sei mir gnädig, Jahwe, denn ich bin verwelkt. Heile mich, Jahwe, denn meine Gebeine sind bestürzt. Und sehr bestürzt ist meine Seele. Und du, Jahwe, bis wann? Also man merkt, er ist immer im Elend, immer noch im Elend. Er sieht, es war wegen seiner Sünde. Strafe mich nicht, also das heißt im Sinne wohl, höre auf mich zu strafen, ändere deine Strafe, denn es ist ja schon eine Strafe, in der er sich befindet, es ist ja schon ein Zustand, der nicht sein sollte. Vers 5, zweite Strophe, kehre zurück, Jahwe, befreie meine Seele, rette mich deiner Güte wegen, denn im Tode gedenkt man deiner nicht, im Scheol, wer wird dir Lob bekennen? Also jetzt hier im Lande Israel soll das Lob erklingen. Nicht, wenn wir tot sind, dann sind wir tot. So denkt er, oder? Nein, jetzt. Müde bin ich durch mein Seufzen. Das ist hier die mittlere Zeile des Verses. Müde bin ich durch mein Seufzen. Jede Nacht schwemme ich mein Bett, zur Tränenflut mache ich mein Lager. Verfallen ist mein Auge vor Gram, gealtert wegen all meiner Bedränger. Hier ein bisschen Übertreibung, Hyperbel, also das seine Tränen, sein Auge ist verfallen, ist auch eine Übertreibung natürlich. Er teilt dem Herrn mit, wie elend es um ihn ist. Das dürfen wir auch. Wir dürfen auch das dem Herrn mitteilen. Aber er kommt dann doch zu einem Aufruf, zuerst ein Aufruf an die Übeltäter. Weichet von mir, ihr Übeltäter alle, denn Jahwe hört die Stimme meines Flehens. Also ein Aufruf an die Übeltäter von David abzulassen. Und dann gleichzeitig auch die Zuversicht, er drückt hier damit dann in den nächsten Versen die Zuversicht aus, dass Gott sein Gebet erhören wird. Denn Jahwe, er hört die Stimme meines Weinens, Jahwe hört mein Flehen, Jahwe nimmt mein Gebet an, dreimal sagt er das gerade hintereinander. Zu Schanden sehr bestürzt werden alle meine Feinde. Sie kehren sich ab, sie werden zu Schanden im Nu. Er ist zuversichtlich. Der Herr wird schon eingreifen. Er ist nicht in Verzweiflung. Aufruf an die Übeltäter, und Jahwe wird sein Gebet erhören und schnell eingreifen. Im Nu, sagt er. Im Nu werden sie zu Schanden. Wenn er dann eingreift, dann wird alles schnell gehen. Das war dann ja auch bei Absalom so. Gott hat eingegriffen. Absalom wird getötet. Der darf wieder zurückkehren. Es ging dann sehr schnell. Psalm 7, der letzte in dieser Reihe, schauen wir uns nur das Zentrum an. Psalm 7 ist also der vorletzte in der 7er Reihe, aber der letzte in diesen Zwischenpsalmen. Da haben wir das ein bisschen länger, 17 Verse, übrigens auch 17 schon wieder, Zahl 17. Bitte um Befreiung, Jahwe ist Richter und Prüfer. Ihr braucht es nicht mitschreiben, lassen Sie, das ist nur, ich wollte hier nur kurz zeigen, wie diese Psalme hineinpassen in diese ganze Reihe. Also sie gehören zusammen, diese Psalme. Da schauen wir uns vor allem jetzt die Mitte an. Die Mitte ist, wo habe ich die? Entschuldigung, die Mitte. Ich dachte, ich hätte sie. Ne. Ne, ich habe sie nicht größer, ich dachte, ich hätte sie größer, aber dann mache ich sie, auch wenn sie klein ist. Vers 9, Jahwe richtet die Völker. Schaffe mir Recht, Jahwe, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, die auf mir ist. O, lass die Bosheit der Ehrfurchtslosen ein Ende nehmen. O, dass die Bosheit der Ehrfurchtslosen ein Ende nehme. Und wollest du den Gerechten festigen? Und ein Prüfer der Herzen und Nieren bist du, Gott Gerechter. Was man hier merkt, ist ein Chiasmus. Jahwe richtet in der ersten Zeile, es sind Sechszeiler, 9 und 10 sind Sechszeiler. Jahwe richtet ist in der ersten Zeile und Jahwe prüft ist in der letzten Zeile. Also er errichtet und er ist ein Prüfer der Herzen. Und dann zweite Zeile, schaffe mir Recht, Jahwe. Vorletzte Zeile, du wollest den Gerechten festigen. Also ein Gebet um Festigung oder Recht verschaffen. Und in der Mitte, nach meiner Gerechtigkeit und nach meiner Lauterkeit, die auf mir ist, oder dass die Bosheit der Ehrfurchtslosen ein Ende nehme. Das bleibt übrig. Da ist jetzt nicht direkt eine Parallelität. Aber ein bisschen Parallelität ist also drinnen hier in dem Mittelteil von Psalm 7. Siebenmal Jahwe, oder? Vers 2, Vers 4, Vers 7, Vers 9, Vers 9, Vers 18, Vers 18. Siebenmal Jahwe. Damit können wir diese Reihe abschließen, Psalm 2 bis 8. Sind noch Fragen da? Ja.
Beim Psalm 6 hatten wir im Einklang, der Beginn zeigt irgendwie schon, dass David sich irgendeine Schuld bewusst ist. Und dann ist er sich ganz sicher, dass das Gebet erhört wird. Und im Psalm 7, da sind zwei Ausdrücke, die mich auch ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie man sie jetzt anwendet, wache auf um meinetwillen und schaffe mir Recht, o Herr, nach meiner Gerechtigkeit.
Und nach und Lauterkeit, ja.
Ja, das ist schon sehr, sehr überzeugend. Mhm. Obwohl er sich seiner Schuld bewusst ist, betet er so. Mhm. Wie
also,
einfach gespiegelt jetzt in unser Leben, wie haben wir das zu verstehen?
Also dieser Psalm wurde ja geschrieben, als er den Herrn sang wegen der Worte Kusch des Benjaminiters. Da wurde er ihm also ungerechterweise wurde ihm da was Böses angetan. Ich glaube, wir haben keine Entsprechung, wir wissen nicht, wann das genau geschah. Irgendwann in der Zeit, als er von Saul verfolgt wurde. Also der Psalm ist jetzt rein historisch, ist er aus der Zeit bevor er König war. Wann er ihn wirklich gedichtet hat, wissen wir nicht. Aber er bezieht sich auf die Zeit der Verfolgung unter Saul, das, als dieser Benjaminiter Kusch da ihn wahrscheinlich verraten hat. Wir haben keine direkte Entsprechung, aber wahrscheinlich war das, ich weiß nicht mehr, es gab da mehrere, die gegen den David Aussagen gemacht haben in dieser Verfolgungszeit. Soviel ich weiß, kommt das nicht vor in den Samuel-Büchern. Bei mir steht hier nur in der Parallelstelle Vergleiche 1. Samuel 24 bis 26, also in dieser Zeit, als er verfolgt wurde von Saul. Und da war er ja unschuldig. Er war sich ja keiner Schuld bewusst. Der König war unschuldigerweise, der König David war gesalbt zum König und der Saul verfolgt ihn, obwohl er gar nichts getan hat. In dem Sinn war er gerecht und unschuldig und lauter. Er ist sich nichts bewusst, dass er dem Herrn Böses oder Sünde getan hätte gegenüber dem Herrn. In dem Sinne. Also was das Gesetz betrifft, gerecht. Paulus spricht auch mal von sich. Was das Gesetz betrifft, war ich tadellos. Also er hatte keine, Paulus hatte, als er unter dem Gesetz war, er hatte immer dem Gesetz entsprechend gehandelt. Er achtet das alles für Kot, ja, was er früher war. Aber dennoch, er lebte entsprechend dem Gesetz. Und das lebte David auch. Und Gott bestätigt es ja. Gott sagt, er war der Mann nach dem Herzen Gottes. In dem Sinn, wenn hier steht, nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Lauterkeit, so ist das nicht in Bezug auf die Sündhaftigkeit des Menschen. Da sind wir immer Sünder und Schuldner. Und das bekennt er ja auch, gerade dann, wenn er im Psalm 51, da beginnt, in Sünde hat mich meine Mutter geboren und so weiter, oder empfangen. Aber wenn es hier jetzt um die Taten geht, ich habe nichts getan, ich bin mir nichts bewusst, wie Hiob. Ich habe nichts gemacht und der Herr hat mich trotzdem, lässt mich trotzdem verfolgen oder es geht mir schlecht.
Also das ist schon partiell zu sehen.
Partiell?
Wirklich nur auf diese Begebenheit zu sehen. Das heißt, in unserem täglichen Leben, wenn wir jetzt wirklich mit einer Sache konfrontiert sind, von der wir wissen, dass es so, sich so nicht verhält, dann darf das auch in unserem Gebet zurückkommen.
Ja. Wir dürfen auch, es gibt irgendeine Sache in der Firma, man hat mit vollem Gewissen, Wissen und Gewissen gut gehandelt und man wird bestraft für etwas, was man nicht getan hat. Sag mal, Herr, du hast gesehen, du siehst die Lauterkeit, ich habe in Gerechtigkeit gehandelt, du siehst es. Herr, bitte denk dran und lass mir Gerechtigkeit widerfahren, entsprechend dem, wie ich ja gerecht gehandelt habe. Also in diesem Sinne, ja, im begrenzten Sinne, in dieser konkreten Situation.
Und zurückgesprungen noch mal ganz kurz zum Psalm 6. Wir kennen ja so den Ausspruch, ich weiß jetzt nicht genau, wer das Ganze irgendwann so aufgebracht hat, die Gebete, die an der Decke kleben bleiben, das hast du sicherlich auch schon gehört. Ja. So, und hier ist es jetzt schon so, dass David damit beginnt, strafe mich nicht in deinem Zorn, das heißt, er ist sich irgendetwas ist ihm da bewusst.
Ja.
Und dann geht der Psalm aber damit aus, dass er sich ganz sicher ist, dass seine Gebete gehört werden.
Ja.
Ist das so ein kleiner Widerspruch?
Also er weiß, dass dieser Zorn sich wenden wird, oder? Er fragt in Vers 4, wie lange noch? Und du, Herr, bis wann? Bis wann wird dieser Zustand andauern? Aber er weiß es, Gott wird ihn heilen, Gott wird eingreifen oder von den Übeltätern befreien. Er weiß es, aber er weiß nicht den Zeitpunkt, wann. Er fragt in Vers 4, bis wann? Er sagt noch in Vers 9, weichet von mir, ihr Übeltäter. Aber er begründet seinen Aufruf an die Übeltäter zu weichen, weil er ja gebetet hat. Ich habe ja gebetet, deshalb. Und der Herr, der hört die Stimme meines Weinens, das weiß ich. So gut kenne ich meinen barmherzigen Gott, dass er schon eingreifen wird. Und er sieht, dass ich sehr leide unter der Sache. Und er wird mein Gebet annehmen. Das drückt Vertrauen aus. Ich denke, der Herr hat sich gefreut, als er das gesehen hat. Der Herr hat sich gefreut. Der David beugt sich unter die Strafe, was es auch immer war, oder? Seine Gebeine sind bestürzt, irgendwie seine Seele war am Boden, andererseits waren noch Übeltäter waren da. Aber er weiß, Gott ist gnädig und er hat ja gebetet. Und ich weiß, dass Gott Gebet erhört. Und er vertraut dem Herrn und das sagt er sozusagen auch zu diesen Übeltätern, weicht von mir, ihr Übeltäter, denn der Herr hört die Stimme meines Weinens. Ich habe einen Herrn auf meiner Seite und ihr seid dagegen mich, aber der Herr hört mein Gebet und er nimmt mein Flehen an. Damit drückt er sein Vertrauen aus. Gott wird es sicher belohnt haben und wird dann zu seiner Zeit eingegriffen haben. Wir dürfen mit einem Gott rechnen, der Gebet erhört. Und zwar ein barmherziger Gott. Der hört wegen seiner Barmherzigkeit. Soweit. Ja. Ein Gebet um Gnade bleibt nie an der Decke kleben. Und man beruft sich ja auf die Barmherzigkeit Gottes. Wer zu Gott kommt und er beruft sich auf Werke, der soll aufpassen. Denn wenn Gott wirklich nach unseren Werken vorgeht, dann erwartet uns Gericht. Wenn wir aber uns berufen auf Gottes Barmherzigkeit und Erbarmen, dann dürfen wir sehr ermutigt sein, denn Gott ist ein Erbarmer. Gut, soweit. Das waren jetzt ein paar Psalmen aus dem ersten Buch. Wir können natürlich nicht alle durchmachen. Wir werden am Nachmittag noch ein paar rausnehmen, ein paar Schlüsselpsalmen aus dem ersten Buch. Und morgen müssen wir dann noch zu den weiteren Büchern, dass wir noch ein paar herausnehmen können. Man sieht, wie man wird nicht fertig, oder? Man staunt, man kann richtig graben und graben. Und wir gar so tief graben wir gar nicht. Ja? Also gäbe es ja noch vieles. Aber es ist schön. Beten wir zum Schluss und danken wir dem Herrn.